Heute in CT Uplink alles über Mini-PCs.
CT Uplink.
Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tunicaboni und wir haben heute ein spannendes Thema im Gepäck. Aber bevor es losgeht, noch ein Wort von unserem Sponsor.
Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de/kmu-beratung.
Hallo, herzlich willkommen nochmal zum CT Uplink und wir haben wieder ein Thema aus der aktuellen CT. Ich halte sie mal in die Kamera. 30 Mini-PCs für fast jeden Zweck und da habe ich natürlich auch kompetente Kollegen heute dabei und es geht nämlich ein bisschen so um die Lücke zwischen Laptop oder Notebook und PC-Tower. Und ja, dann steigen wir mal gleich ein. Möchte meine Gäste vorstellen oder ihr stellt euch vielleicht selber vor. Carsten, fang doch mal an.
Ja, mein Name ist Carsten Spille. Ich arbeite im Hardware-Store der CT und ich habe den Titelartikel mitverbrochen, den ihr gerade gesehen habt.
Und dann haben wir noch Christoph.
Genau, Christoph Windeck. Ich bin genau wie Carsten im Hardware-Team von der CT. Und ich habe den Einleitungsartikel dazu geschrieben. Also da ist ja eine lange Tabelle drin, womit wir uns in Bezug auf Mini-PCs in den letzten anderthalb Jahren so beschäftigt haben. Und wir haben versucht, einen Überblick zu geben über die aktuell lieferbaren Mini-PCs, die man so kaufen kann.
Ja, es freut mich auch sehr, dass ihr dabei seid. Meine erste Erfahrung mit einem Mini-PC war ja ganz klassisch dieser Mac Mini, der, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, der Mac Mini noch mit einem G4-Prozessor war das, glaube ich. Also noch Power-PC-Architektur. Und ich kann mich auch noch so daran erinnern, genau. Das ist jetzt ein neuerer Mac Mini, ne?
Das so, ist der, neuer, schon mit dem M1-Prozessor, genau. Hm.
Genau, ne? Ich habe damals den Mac Mini für meinen Vater gekauft. Also eigentlich wollte ich einen iMac kaufen. Das war halt so ein All-in-One-PC mit Röhrenmonitor, quasi der billige iMac, könnte man sagen. Und dann kam dieser Mac Mini raus und es gab auch einen CT-Artikel dazu. Damals war ich selber noch Leser und im Forum ging es heiß her, ob das denn jetzt überhaupt ein richtiger Computer ist und so. Und also da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, es gab damals auch ein sehr schönes Editorial, das das so ein bisschen thematisiert hat, was macht denn einen richtigen Computer aus oder wie männlich genug muss denn ein Computer sein. Auf jeden Fall habe ich diesen Mac Mini da gekauft und meinem Vater geschenkt, also ihm erstmal einfach dahingestellt und er guckte das an und fragte so, ist das ein CD-Player? Und dann, und alle anderen, die Verwandtschaft rätselte auch, was das denn wohl ist. Und dann sah er aber das Apple-Logo und er hatte früher mal halt einen Mac gehabt und sagte dann so, ist das ein Computer? Und ja, und er war damit sehr lange glücklich. Ich habe dann auch irgendwann nochmal einen Intel Mac Mini für ihn gekauft und hatte auch sehr wenig mehr zu tun mit irgendwie Admin wider Willen, irgendwie den Windows-PC vom Papa flott zu halten. Es gibt natürlich seitdem, und es gab auch vorher schon Mini-PCs, aber seitdem gibt es ja noch viel, viel mehr und auch Apple hat ja nachgelegt. Wie sieht denn der Markt dieser Mini-PCs aus? Was habt ihr beide da zusammengetragen?
Also man kann sagen, damals, das hast du schön dargestellt, also Apple waren beileibe nicht die Ersten. Das ist ja oft so, dass die nicht unbedingt als Erste die Idee hatten, aber dann doch zeigen, was man aus dem Konzept machen kann. Und es gab damals eine Firma, da wird Carsten jetzt sich einen grinsen, die Firma A-Open, die haben wir alle noch im, im Hinterkopf, die auf Messen gab es damals diese Quader-PCs, diese Cubes und so, auch Shuttle hatte da wahnsinnig viel. Das waren echt Renner, damals gab es ja noch C-Bits, wo richtig viele Leute waren und so. Und da waren dann ganze Stände bestückt mit diesen ziemlich klobigen Dinger eigentlich für heutige Verhältnisse. Da waren damals noch Desktop-Prozessoren drin. Und das hat sich ja ein bisschen aufgeweicht. Also es gibt immer noch welche, in denen eigentlich Desktop-Technik steckt. Das hat Apple zuletzt mit den Intel-Prozessoren auch so gemacht. Das waren eigentlich Desktop-Prozessoren, allerdings die sparsameren Varianten davon. Aber heute ist so das Feld geteilt. Zum Teil sind es eben Mobilprozessoren. Du hast ja die Notebooks oder Laptops schon erwähnt. Das ist im Prinzip Notebook-Technik. Also, wenn man jetzt mal so ein Intel NUC, also Next Unit of Computing, hat das Ganze jetzt in den letzten Jahren wieder ziemlich nach vorne gebracht. Also die Füßchen hängen jetzt so raus, weil ich nachher noch zeigen will, wie es da innen drin aussieht. Aber die sind wirklich sehr klein. Ich halte mal, der Mac Mini dagegen hat sich kaum verändert in den Jahren in der Größe. Der ist also deutlich größer, wenn man das hier so sieht. Allerdings hat Apple das Netzteil schon drin, weswegen man nicht noch irgend so einen klobigen Klotz irgendwo verstecken muss unterm Schreibtisch. Und Apple hat so ein bisschen gezeigt, was damit möglich ist, da das ja auch so schön dann wie bei Apple üblich integriert war, also mit macOS, hieß ja damals, glaube ich, noch anders, ne? macOS X oder was war es zu dem Zeitpunkt, also schon drauf. Und du hast einfach nur noch so eine kleine Kiste. Wenn du die wirklich auf dem Schreibtisch hast, kannst du da direkt dein USB-Geräte einstöpseln. Sie haben auch schon ziemlich radikal natürlich damals gezeigt, ich brauche kein optisches Laufwerk mehr. Das diskutieren wir heute eigentlich nur noch selten. Gab noch eine lange Phase, da wollten die Leute natürlich diese Flexibilität des Desktops noch haben. Also du kannst natürlich nichts zusätzlich einbauen. Musst du alles außen dran hängen. Aber es reicht eben für sehr, sehr viele Zwecke, auch gerade da, wo es repräsentativ sein soll zum Beispiel oder wo der PC stört, wo man sonst vielleicht einen All-in-One-PC nehmen würde, wie den iMac. Das ist ja sicherlich der nach wie vor hierzulande bekannteste Vertreter. Ganz edles Ding, wo der PC sozusagen im Monitor verschwindet. Da kommt man nachher noch drauf. Das kann man jetzt im Grunde nachbasteln mit so einem Mini. Aber man weiß nun auch schon seit einigen Jahren, dass das Konzept Einschränkungen hat. Wie gesagt, optisches Laufwerk habe ich schon erwähnt, das würde ja gar nicht passen, beziehungsweise es gibt so ein paar Versuche, da wird es dann aber schnell klobig. Und natürlich kann ich keine Steckkarten reinmachen. Ja, also ich kann nicht nachträglich, also das hat zwei Auswirkungen. Das eine ist eben starke Grafikkarte, ist schwierig. Es gibt zwar Mini-PCs mit gesteckter Grafikkarte, die sind dann aber viel weniger Mini. Und bei den richtigen Minis bedeutet es vor allem, also die Grafikleistung ist eben beschränkt, genau wie bei vielen Notebooks. Aber du kannst eben auch nichts intern nachrüsten, also eine PCI Express-Karte billig für noch einen zusätzlichen Ethernet-Anschluss oder man will ja heute eigentlich, das meiste kann man noch per USB noch dran flanschen. Ja. Und eine also Einschränkung für
mit Steckkarten meinst du halt genau diese PCI-Karten, wo ich irgendwie was erweitern kann, ne?
Aber genau. Also das Gerät ist schon eingeschränkt erweiterbar. Im Vergleich zu einem Notebook sieht es wieder ein bisschen anders aus. Das muss man klar betonen, denn bei vielen Notebooks ist heute zum Beispiel das RAM aufgelötet. Bei Apple ist sogar die, und bei anderen auch, aber vor allem bei Apple ist sogar der Flash-Speicher, also die SSD, fest eingelötet, kann ich nichts mehr verändern. Und das ist ein großer Vorteil jetzt zum Beispiel an der Flexibilität. Ganz viele, auch dieser kleinen Rechner, kann ich zwei Speichermodule reinbauen. Und damit komme ich mittlerweile auf 64 GB RAM. Und so eine SSD, die ist ja zwar schon teuer, nicht so teuer wie bei Apple, aber also eine 4 Terabyte SSD, die kostet zwar irgendwie 700 Euro oder sogar 1000, aber ich kann sogar in manche zwei davon reinbauen. Also es ist möglich, so ein Mini-PC mit 64 GB RAM und 8 Terabyte Speicherplatz auszustatten. Das ist also bei einem Notebook, das gibt's auch in Notebooks, aber eben erst bei Mobile Workstations für 1000 von Euro. Also man hat schon viel mehr Flexibilität.
Jetzt bist du schon ziemlich in die Details reingegangen. Ich würde das gerne noch mal so ein bisschen aufbröseln. Carsten, du hast ja den Test geschrieben, wo ich gucke gerade hier ins Heft. Ja, das sind glaube ich fünf Geräte.
Fünfeinhalb, ne? Quasi.
Fünfeinhalb, genau. Das zum Halb kommen wir noch. Genau. Was ist denn jetzt so? Vielleicht kannst du mal so Eckdaten geben. Was ist der Preisbereich? Bewegen sich die Größen? Ja.
Also die Größen haben wir ja eben schon bei Christoph so ein bisschen gesehen im Hintergrund mit dem Mini-PC von Intel. Die sind zum Teil sogar kleiner als ein Liter. Die verschwinden im Regal ziemlich problemlos. Man kann sie auch hinter den Monitor mit einer Weser-Halterung schrauben, sodass man sie dann gar nicht mehr sieht. Ich kann das ja mal demonstrieren, wie unauffällig die sind. Also wer ehrlich ist, es ist unwahrscheinlich, dass viele Leute bemerkt haben, dass hinter mir im Regal zwei Mini-PCs standen. Das hier ist so einer von denen. Und was wir eben über die CD-Laufwerke gesagt haben, hier mal so eine CD im Vergleich, die ist also an den Seiten schon
genau, größer. Für die Leute, die uns zuhören, ne, du hältst so einen quadratischen Mini-PC in die Hand, der etwas kleiner ist als die CD und ungefähr so ein paar Zentimeter hoch ist und eigentlich ganz locker in deine Hand passt. Ja.
Wie so eine mittlere Zigarrenschachtel oder kleinere Zigarrenschachtel, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob man sich das da drunter gut vorstellen kann. Ich wollte
gerade keine Tabakprodukte als Vergleich heranziehen.
Von früher, in die man jetzt sein Kleingeld steckt oder sowas.
Und der Preisbereich?
Genau. Und der Preisbereich, das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, weil wir in diesem Fall uns im Test zwischen Barebones und Komplett-PCs nicht entschieden haben. Also wir haben quasi Mini-PCs aus beiden Bereichen reingenommen. Kurz zur Erklärung, Komplett-PCs, das ist halt ein PC, den schließt man an, da ist Windows drauf, da ist alles fertig drin, man kann quasi sofort loslegen. Und Barebones sind die Grundgerüste für PCs, da ist alles vormontiert bis auf Speicher und Betriebssystem. Also man muss dazu noch eine SSD oder eine Festplatte, wer das denn noch will, kaufen. Arbeitsspeicher muss man kaufen. Das kann man, wie man bei Christoph, der das gerade in die Kamera hält, so einen offenen Mini-PC, kann man das ganz gut erkennen. Da löst man vier Schrauben, dann macht man meistens den Boden oder den Deckel ab und steckt die SSD bzw. den Speicher, klipst man einfach nur rein, schraubt ihn wieder zu und ist dann eigentlich fertig, um das Betriebssystem der Wahl zu installieren. Dass zwischen diesen beiden Kategorien natürlich größere Preisunterschiede sind, ist klar. Der günstigste Komplett-PC, den wir im Test hatten, der war, glaube ich, bei 550
Euro.
550 gibt es einen, ja. Mhm. Ja, genau. Und der günstigste Mini-PC, also das günstigste Barebone, wo dann aber eben, wie gesagt, noch Betriebssystem, Speicher und SSD dazukommen, der geht schon bei 200 Euro los. Der ist allerdings auch, muss man dazu sagen, einen Ticken langsamer als die anderen Modelle.
Okay, das heißt, da muss man halt dann beim Preisvergleich aufpassen. Ich würde jetzt, ihr habt ja so ein paar Vorteile schon mal genannt. Das ist klein, unauffällig, das sieht meist auch hübsch aus oder hübscher als so eine dicker MIDI-Tower, also man kann das halt irgendwie hinterm Monitor verschrauben. Was könnt ihr nochmal so sagen, was sind denn jetzt so Einsatzzwecke? Also eine Sache war irgendwo an einer Stelle, wo es repräsentativ sein soll und man möchte jetzt ein kleines, kompaktes Gerät haben, was nicht so auffällig ist, aber abseits davon, was sind die Einsatzzwecke, was kann ich denn auch machen und wo sind denn, also vielleicht erstmal positiv, was kann man denn mit so einem Mini-PC alles machen und wo sind die Einsatzzwecke?
Also machen kann man damit im Prinzip alles, wie was Christoph vorhin ja schon gesagt hat, da kommt Mobiltechnik zum Einsatz, das heißt, es ist nicht irgendwie so eine Art wie so ein PC, sondern es ist wirklich ein richtiger PC, Abhängigkeit vom installierten Speicher, kann man alles machen, was man mit einem großen, ausgewachsenen Tower-PC auch machen kann, den man unterm Tisch stehen hat. Es dauert im Zweifelsfall etwas länger, weil eine Rendering-Aufgabe dann mit den kleinen PCs etwas länger dauert, aber machen kann man eigentlich alles. Das einzige Problem ist, was in der Kompaktheit begründet liegt, Spiele funktionieren oft nur eingeschränkt, weil die Grafikkarte halt nicht in so einen kleinen PC passt und die integrierte Grafik eigentlich nicht ausreicht, um zumindest die optisch aufwendigen AAA-Titel heutzutage zu spielen.
Okay, ja, also Spiele fallen raus. Sorry, Christoph, du wolltest es.
Ja, kann man noch ergänzen. Nein, Spiele fallen nicht ganz raus. Viele Leute spielen ja wirklich nur so Browserspielchen. oder auch ältere Titel. Also ich kenne mich bei Spielen nicht so aus, aber sag mal, Carsten, sag mal einen, der, ich weiß nicht, in der ältere Version von Counter-Strike oder sowas laufen auch problemlos.
Counter-Strike Go funktioniert problemlos, Dota 2, also so E-Sports-Titel, die auch mit generell niedrigen Anforderungen daherkommen, die kann man auch auf Mini-PCs spielen. Nur, wie gesagt, so optische Kracher, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed, da wird's dann halt eng. Gerade wenn es in hohen Auflösungen mit vielen Details sein soll.
Und man muss dann auch genau gucken. Also das muss man dazu sagen. Mhm. Das kann nicht jeder Mini-PC, sondern diesen 200-Euro Mini-PC, den Carsten erwähnt hat und gesagt hat, er sei einen Tick langsamer. Da können wir vielleicht noch mal, also ich hätte jetzt Lust auf einen O-Ton von Denise, unserem technischen Assistenten, der dann sagt, lahme Kröte. Also sagen wir mal, das ist jetzt das Gerät. Früher ich sage jetzt mal, viele unserer älteren Zuschauer haben ja vielleicht noch von Thin Clients gehört. Also einfach nur Zugriffsgeräte auf einen Webdienst zum Beispiel oder auf einen Serverdienst. Zum Beispiel in Buchhandlungen ist mir das immer bekannt, wenn die Buchhändlerin da mal eben schnell was nachguckt im Verzeichnis. Da das ist so ein typischer Einsatzbereich für Thin Clients und das wird immer mehr von Mini-PCs im Grunde aufgefressen, weil so ganz einfache im Webbrowser-Aufgaben, die können wirklich auch die kleinen. Und wo viele Leute denken, dass man eine Grafikkarte braucht, das ist auch interessant, da denken viele Leute falsch, weil die können, also selbst dieser billigste kann zum Beispiel zwei 4K-Displays anbinden. Das ist überhaupt kein Problem mehr, zwei große Bildschirme anzubinden. Aber eben das 3D-Rendering, da geht eben sehr, also der kleine zum Beispiel, damit könnte man also nicht mal E-Sports-Titel spielen, da kann man wirklich nur Browserspielchen mitmachen. Da braucht man schon einen besseren, so einen aktuellen, zum Beispiel Intel Core i oder Core i oder AMD Ryzen. Die sind dann schon deutlich stärker. Das schlägt sich dann aber auch im Preis nieder. Die kosten dann natürlich irgendwie ein 100er oder 200er mehr. Und klassisch ist natürlich Büroaufgaben. Das ja liegt irgendwie auf der Hand. Also für das, wo ich mir sozusagen irgendein günstiges Notebook kaufen würde, da taugen sie auf jeden Fall. Und Carsten hat es schon so angedeutet, das kann man noch ein bisschen präzisieren. Es ist genau wie bei Notebooks. Die Kühlung ist eben begrenzt, sonst wird es laut. Ja? Und es gibt auch, hatte ich ja schon angedeutet, so Gaming-Minis, die dann schon deutlich größer sind. Aber auch da muss die Wärme irgendwie aus dem Gehäuse. Mhm. Und die werden dann unter Spielelast echt laut. Und also zumindest die allermeisten. Und wenn man jetzt bei Notebooks, das ist vielen Leuten nicht bewusst, ist zum Beispiel, dass bei Gaming-Notebooks die maximale Spiele-Performance eigentlich nur dann verfügbar ist, wenn das Netzteil dranhängt. Weil sonst der Akku gar nicht genug Strom liefert. Und wenn man aus diesem Gedanken kommt, die Energie muss irgendwie ja herkommen und die muss auch wieder weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel, natürlich kann ich mit den Dingern Fotos bearbeiten, ich kann auch viele Videos schneiden. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Videoeffekte zu berechnen in einem langen Video, wo der PC echt ins Keuchen kommt, oder das Rendering, also wenn ich jetzt als Kreativer, damit zum Beispiel Blender ist so eine Anwendung oder dieses Cinema 4D, wo dann zum Beispiel eine Stunde lang der Prozessor rechnen müsste, um so eine fertige 3D-Welt zu rendern, da ist es sind auch die meisten Notebooks nicht die ideale Wahl dafür und eben ein Mini-PC auch nicht, weil sich diese Prozessoren dann irgendwann drosseln. Die kriegen einfach, also die würden sonst zu heiß. Und dann takten sie ein bisschen runter und dann dauert es eben noch länger. Also das geht durchaus, aber das ist nicht gerade sozusagen der Lieblingseinsatzbereich.
Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, dabei werden sie dann auch zum Teil richtig laut. Also da gibt es dann wirklich große Unterschiede auch. Das kann ich nur auf den Test verweisen. Da gibt es welche, die hat man dann lieber neben sich oder vor sich auf dem Tisch stehen als andere. Bei denen würde man am liebsten gerne in der Zeit rausgehen und sich einen Kaffee holen. Oder irgendwas anderes zu trinken.
Die können aber eben, wenn man nichts tut, also nur Office macht, sind die trotzdem leise. Ja, das ist ja sehr dynamisch. Also sollte man immer mal wieder dazu sagen, ist nicht allen Leuten so klar. Ne? Aber genau.
Also ich würde jetzt mal zusammenfassen. Also wenn ich nur Büroaufgaben machen möchte, dann eignen sich die allermeisten von diesen Mini-PCs und sind dann auch in der Regel leise. Wenn ich aber doch ein bisschen Leistung brauche, vielleicht auch nur punktuell so und da auch vielleicht geduldiger bin, dass die Aufgabe erledigt wird, dann können die Geräte teilweise lauter werden. So könnte man das zusammenfassen.
Ja? So kann man es grob sagen, ja. Und einen Punkt, ich weiß nicht, ob du da vielleicht später noch drauf zu sprechen kommst, aber bevor es hier untergeht, wollte ich das nochmal kurz zumindest anreißen. Einen großen Vorteil, den die Minis haben, die haben ja so ein bisschen geschlosseneres Ökosystem in sich, sodass die einzelnen Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind in der Regel. Das bedeutet auch, dass die zumindest im Leerlauf sehr viel effizienter sind als die meisten normalen Desktop-Rechner. Also selbst der in Anführungszeichen schlechteste von den Mini-PCs, die wir haben, das ist auch gleichzeitig der leistungsfähigste gewesen. Aber selbst der schafft es im Leerlauf, um die 10 Watt zu bleiben. Und in der Regel sind es eigentlich eher so Richtung 5 Watt.
Und bei so normaler PC hat was da in der Regel?
So? Da rechnet man so, also gute haben so 10 bis 5, so wirklich gute, gut konfigurierte haben so 10 bis 15 Watt. Wenn da eine Spielergrafikkarte dazu kommt, ist man auch schnell so bei 20 bis 30 Watt. Und wenn sie schlecht konfiguriert sind, sind auch manchmal 50, 70 Watt keine Seltenheit. Das gibt es auch genug, leider.
Und wann nehme ich jetzt eher ein Notebook und wann welchen Leuten, die jetzt zu einem Notebook greifen würden, würdet ihr empfehlen, doch eher einen Mini-PC zu nehmen?
Wenn sie nicht mobil arbeiten. Also, das ist schon mal die erste Entscheidung. Also, und wenn ich es nicht wegräumen will. Also es ist im Grunde dann der Punkt, wenn ich mir sowieso einen schönen Monitor kaufe, weil ich zum Beispiel ein 4K-Display haben möchte oder ein besonderes großes. Also ich habe ja schon, ich bin ja schon in dem Gleitsichtbrillenalter. Ich brauche gar nicht so die allerfeinste Auflösung, sondern ich habe einen ziemlich kontraststarken Monitor, aber der ist relativ groß. Wir sitzen ja den ganzen Tag vorm Rechner und tippen irgendwas und ja, und wenn ich dann eh schon so ein großes Monitorblech auf dem Schreibtisch stehen habe, da trägt der Mini wirklich nicht mehr auf. Ich kann das auch anders als bei vielen Notebooks schön verkabeln. Also man kann das wirklich so machen, wenn man dann noch so einen drahtlose Tastatur und Maus dran macht oder zum Beispiel auch einen Monitor hat mit einem USB-Hub, dann kann man das wirklich optisch bis auf den Bildschirm halt, Tastatur und Maus, schön verschwinden lassen. Das ist also weniger Kabelsalat als bei einem Notebook. Und für mich ist da der klare Bruch. Also wenn ich das Notebook wirklich nicht mitnehmen möchte und sowieso ein externes Display habe, dann Mini-PC. Es gibt natürlich aber auch Leute, haben wir immer wieder Nachfragen, die hätten gerne so ein 17-Zoll-Notebook, die es immer weniger gibt. Die waren ja mal trendy vor einigen Jahren, jetzt immer weniger, weil sie sagen, ich will einen PC mit einem ordentlichen Display, den ich aber abends wegräumen kann. Ja, wenn ich nicht mehr arbeite, habe mal eine kleine Wohnung oder so, da ist das Konzept dann schon wieder schwieriger, weil du musst hier immer mit diesem Netzteil rumvorwerken und so und du brauchst halt die Peripheriegeräte, da passt es schon nicht mehr so. Also der Wegräum-PC ist der Mini nicht. Naja, und klar, und wenn ich sowieso wirklich an wechselnden Arbeitsplätzen arbeite und den PC mitnehme, das Notebook mitnehme, weil da meine Daten zum Beispiel so drauf sind oder ich mit einer ganz bestimmten Umgebung arbeiten möchte, dann ist man eher beim Notebook. Also ich finde, es gibt sonst wenig andere Gründe, wieso man dazwischen entscheiden wollte. Oder wenn man das gar nicht alles so weiß und man braucht wirklich viel RAM zum Beispiel, kann man auch sagen, dann wird es beim Notebook schwierig. Viele Notebooks, die so im günstigeren Preisbereich unter 1.000 Euro sind, da ist 8 GB noch üblich. Also da gibt es nur einige wenige mit 16 GB. Und ich persönlich, ich war ja lange Jahre, habe ich immer gesagt, man braucht gar nicht so viel RAM. Ich sehe das seit einigen Jahren jetzt anders. Also ich finde 16 GB bei so einem modernen Betriebssystem, wo man viele Browser-Tabs offen hat und viele Anwendungen offen hat, sind schon eine gute Idee. Und mir wäre zum Beispiel bei einem Notebook mit 8 GB, das fände ich schon knapp. Und wenn man dann da zweifelt, kommt man im Zweifel mit so einem Mini-PC billiger weg.
Also das kann ich auch nur bestätigen, weil ich habe mir tatsächlich aus dem Grund ein neues Notebook gekauft, weil mein altes halt nur 8 GB RAM hatte und dann unter Linux dann auch noch mit diesen ganzen Electron-Browser-basierten Apps, ja, die fressen ja auch dann nochmal ordentlich RAM. Und das ist natürlich dann schön, wenn man bei so einem Mini-PC dann halt einfacher mehr RAM reinpacken kann. Das heißt, also Mini-PC ist halt für alle Leute interessant, die nicht mobil arbeiten wollen, die den Rechner nicht abends wegräumen wollen und die halt sagen, ich will ein bisschen mehr Freiheit, Flexibilität haben, was so das Innenleben angeht. Ne? Ihr habt ja auch gesagt, mit diesen Barebones, da ist es ja so, da ist, glaube ich, so quasi Mainboard und Prozessor da und ich kaufe ja Speicher und Datenträger, nicht Festplatte. Die brauchen wir heute nicht mehr, genau.
Ein Glück.
Ja. Was ist denn euch beim Test denn aufgefallen? Gab es da irgendwelche Kuriositäten oder etwas, wo ihr sagt, das fandet ihr besonders elegant?
Ja? Ich möchte hier ausnahmsweise mal reinspringen. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen.
Gerne.
Zum einen Flexibilität. Wir haben jetzt mit gutem Grund über RAM und Massenspeicher gesprochen, denn der Prozessor lässt sich bei den meisten nicht wechseln. Ja, und das ist dann gleich der zweite Sonderfall. Aber erstmal der erste Punkt. Also es ist genau wie bei einem Notebook. Der Prozessor ist bei den allermeisten, wenn es ein Mobilprozessor ist, fest eingelötet. Mobilprozessoren erkennt man oft an einem U hinter der Typenbezeichnung. Wenn man so ein U irgendwo sieht, bitte?
Nur bei Intel oder auch bei AMD?
Auch bei AMD. Und wenn man so ein U sieht, dann weiß man eigentlich schon, aha, der Prozessor ist also der, den ich jetzt für die Lebensdauer dieses PCs haben möchte. Das ist auch der Grund, dass wir sagen, man sollte eher da so bei nicht Core i3 oder Ryzen 3, sondern wirklich eher Core i5 oder Ryzen 5, wenn es jetzt nicht auf einen 10er, auf 50 oder 100 Euro ankommt, sondern man ihn wirklich länger nutzen will. Die haben üblicherweise mehr Kerne und Takten höher. Und da ist man dann etwas zukunftssicherer, als dass man zu knapp kauft, weil man es eben nicht tauschen kann. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite ist, wegen Barebone, weil du das konkret gefragt hast, es gibt auch Mini-PCs, die sind ein bisschen größer. Da passt tatsächlich ein wechselbarer Prozessor rein. Also ein besonders beliebter, weil sehr günstig, ist dieser ASRock Desk Mini. Da haben wir auch schon mehrere Bastelprojekte mitgemacht. Carsten kennt, glaube ich, die gesamten Generationen von H110, A300 und H470 und so weiter. Gibt es also verschiedene Ausführungen. Mhm. Und da ist das Basteln dann etwas komplizierter. Das ist also wie bei einem Desktop-PC, nur in klein. Ich muss wirklich den Prozessor auch noch kaufen. Deswegen sind die natürlich billiger. Und auch den Kühler da drauf machen mit Wärmeleitpaste und so. Und da muss ich auch beim Kühler ein bisschen tricksen, weil da passt natürlich nicht kein Riesenkühler rein. Das ist aber ein ganz spannendes Konzept, weil ich da noch mehr Flexibilität habe. Also das gibt es auch, aber das würde man jetzt in unserer Übersichtstabelle sehen. Die Masse der Mini-PCs ist mit festbestückten Prozessoren. Ja. Also das nur nochmal zur Klärung, das sollte man sich bewusst machen. Also das hat Vor- und Nachteile. Diese mit fest verlöteten Mobilprozessoren, dann muss ich wirklich eigentlich nur ein SODIMM und eine M2-SSD reinstecken und fertig. Und bei den anderen ist doch ein bisschen mehr Gefummel.
Also ich als Hardware-Agnostiker sage dann auch, gut, ein Problem, um das ich mich weniger kümmern muss, wenn alles da schon zusammen ist. Aber stimmt es dann auch, dass dann so Systeme, wo dann der Prozessor sozusagen fix ist, dass die dann besser abgestimmt sind? Oder kann man dann bei so einem Wechselprozessor gar nicht so viel falsch machen?
Besser abgestimmt in welcher Hinsicht? Auf den Stromverbrauch oder was meinst
du konkret? Genau, auf Stromverbrauch, auf Lärmentwicklung, Hitzeentwicklung. Ne? Also das ist ja so das Versprechen, was diese All-in-One-Systeme halt haben. Ne? So, du musst dich um nichts kümmern und das ist ein auf sich optimiertes, getestetes System. Ne?
Ja, also kümmern muss man sich da nicht, auch bei denen mit wechselbaren Prozessoren noch bei denen mit verlöteten Prozessoren. Das ist eigentlich nicht das Problem. Es ist halt so, dass man bei dem, wie Christoph schon sagt, mit den fest eingebauten und verlöteten Prozessoren sich auf die Lebensdauer des Gerätes mit dieser Prozessorleistung quasi zufrieden geben muss. Das heißt, wenn irgendwann ein neues Betriebssystem rauskommt oder neue Anwendungen, die mehr Leistung fördern und auf die ich aus irgendeinem Grunde angewiesen bin und mein PC schafft das nicht mehr, dann habe ich keine Chance, den noch irgendwie großartig aufzurüsten in dieser Hinsicht, weil eben, wie gesagt, der Prozessor fest ist. Wenn der Speicher nicht reicht, dann kann man immer sagen, gut, dann auch, ich kann auch den alten Speicher ausbauen, wenn ich jetzt einen mit 16 gekauft habe und ich brauche dann aber 32 GB oder 64, muss ich nicht unbedingt aufrüsten, ich kann auch einfach tauschen dann, genauso mit der SSD. Da passen ja, die werden ja vor allen Dingen auch immer deutlich günstiger, also SSDs sind ja noch im Sinkflug, was den Preis pro Gigabyte angeht. Das heißt, selbst wenn ich heute nicht so viel Geld ausgeben mag, kann ich mir wahrscheinlich in einem Jahr ein Terabyte SSD für deutlich weniger kaufen, als was sie heute kostet. Und was das Betriebssystem angeht, da hat Christoph, glaube ich, noch ein kleines Steckenpferd im
Du meinst Windows 11, ja?
Ja, zum Beispiel.
Ja, gut, das haben wir in die Tabelle reingeschrieben. Also es ist leider bei den Minis so, dass es noch im Moment welche verkauft werden, auch mit einem AMD-Prozessor. Da steht dann Embedded dahinter, der Ryzen Embedded V1000, V2000. Die sind leider nicht auf der Kompatibilitätsliste für Windows 11. Das ist ein bisschen eine kleine Falle. Das ist kein schlechter Prozessor, aber irgendwie hat es AMD verbockt, Microsoft darauf hinzuweisen, dass sie die auch noch verkaufen. Und ja, da muss man im Moment ein bisschen aufpassen. Ansonsten gilt dasselbe wie für normale Desktop-PCs, also jetzt einen alten, gebrauchten Mini-PC, da muss man echt achten, dass, also falls man Windows 11 überhaupt möchte, natürlich logischerweise, dass die Prozessoren auf der Kompatibilitätsliste stehen. Ja.
Wo wir doch gerade bei Betriebssystemen sind, was ist denn, wenn man Windows 11 nicht will, sondern Linux verwenden möchte? Wie sieht das denn da bei den Geräten aus?
Ja, dann würde ich in dem Fall auf jeden Fall zu einem Barebone raten, weil da bezahlt man das, selbst wenn man es nicht haben will, das Windows dann halt auch nicht mit. Das ist übrigens auch noch ein kleiner Vorteil, den Barebones im Gegensatz zu Notebooks haben oder überhaupt Mini-PCs. Bei Notebooks bezahlt man das Display, die Tastatur, Maus, Akku, sonst noch was mit. Wenn man sagt, ich will das sowieso stationär bei mir zu Hause in meiner Homeoffice-Ecke oder was auch immer verwenden, dann braucht man es ja auch nicht kaufen und kann das gesparte Geld vielleicht lieber in einen höherwertigen Monitor investieren oder irgendwas, wovon man dann tatsächlich was hat. Zu deiner Frage, Linux, ja. Wir haben uns die Geräte allesamt auch mit Ubuntu Desktop 21.04 angeschaut und im Vergleich zu früheren Tests, wo es durchaus mal irgendwie eine kleine Auffälligkeit gab, dass irgendwie ein Netzwerktreiber nicht von Anfang an verfügbar war oder irgendwas nicht so richtig funktionierte, haben wir echt wenig Auffälligkeiten festgestellt. Es gab mal eine USB-Buchse, die statt 500 nur irgendwie 280 MB lieferte, aber das war auch, glaube ich, schon das größte Problem, dem wir so auf die Schliche gekommen sind. Insofern kann man das eigentlich relativ bedenkenlos nutzen, wenn man das möchte. Und die meisten Leute, die Linux favorisieren, die sind ja, ich sage das jetzt etwas ungern, du bist ja auch einer davon, Kevan, die sind ja Kummer gewohnt, was die Treiberunterstützung angeht und ein bisschen, ja, und sind es eher gewohnt, als Windows-Nutzer auch mal selber zu frickeln und zu gucken, dass man es dann ans Laufen bekommt. Aber es ist in diesem Fall eigentlich gar nicht nötig.
Ja, also mein Tipp ist da immer Augen auf beim Hardwarekauf, dann hat man auch keinen Kummer unter Linux.
Genau. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was zu erklären sogar. Das ist ganz einfach zu erklären, warum das bei einem Mini-PC auch einfacher ist als bei vielen Notebooks. Denn es fallen ein paar Probleme weg. Bei einem Notebook habe ich immer noch das Akkulaufzeitproblem beziehungsweise manchmal auch komplexe Lüftersteuerung, die wo dann irgendwelche speziellen Windows-Treiber im Hintergrund sind, die dann unter Linux Probleme machen. Das fällt halt alles weg. Also nicht, dass die Geräte dann alle laut würden unter Linux, aber solche Probleme gibt's einfach nicht, weil die gar nicht eingebaut sind. Oder auch Komponenten wie zum Beispiel Webcam gibt es nicht. Die könnte man ja extra per USB dran stecken und dann eine Linux-taugliche nehmen. Ist ja eigentlich auch ein gelöstes Problem, war früher mal eher eins. Und dann diese Sondertasten, die Notebooks oft haben, wo es ja manchmal auch Gehuddel gibt mit Lautstärke an, aus oder anderes auf dem Beamer umschalten oder sowas, entfällt halt auch. Also ich meine, insofern ist es auch etwas einfacher für die Mini-PCs, Linux auszuführen. Was mich aber sehr gefreut hat, Kevan, ist, dass du gesagt hast, dass Linux ja gerne mal ziemlich viel RAM braucht, weil ich finde das immer so schön. Das ist auch mein Eindruck seit vielen Jahren. Man hört aber, liest aber in Foren immer wieder, dass Linux ja so ressourcenschonend sei und so. Mir scheint da schon lange zumindest Gleichstand zu sein. Es hängt halt vor allem von der Software ab, die man nutzt, wie viel RAM benutzt wird, ne? Oder wie viel RAM in der Spitze zu einem Problem wird, wenn es nicht vorhanden ist.
Ja, also es ist vor allem ein Problem, glaube ich, durch diese Electron-Apps, was ja eigentlich Web-Apps sind, die dann Chrome oder Chromium als Basis nehmen, das ist alles schön verpackt. Und wenn ich dann halt Signal und diverse Chat-Clients, die alle als Electron-App kommen, aufhabe, dann sehe ich dann halt, wie so treppenmäßig da der RAM-Verbrauch
steigt. Das ist vielleicht interessant, dass wir das kurz mal vertiefen, weil man liest auch immer wieder so, ja, ich habe da so einen billigen für 200 Euro, das wäre jetzt, also wir reiten da ziemlich viel drauf rum, aber wir waren eigentlich beide, glaube ich, ein bisschen enttäuscht von der mageren Performance. Das ist nämlich ein ganz neuer Intel-Billigprozessor, der da drin war, in diesem 200-Euro-Gerät. Und ich hatte mir da offen gestanden mehr von versprochen. Denn eigentlich hat Intel an diesem, das ist ein Celeron
N5100,
da steckt schon die neueste Tremont 10-Nanometer-Technik drin. Und das ist eine ziemliche Möhre. Und ja, und man sagt dann immer, naja, zum Browsen reicht es ja. Und darauf will ich hinaus. Also es gibt kaum was, was so mit Speicher rumaßt wie diese moderne Browser. Und auch wenn man zum Beispiel, ich glaube, wir nutzen alle irgendwie Thunderbird als Mail-Client auch. Der basiert ja, die Rendering-Engine von Mozilla liegt da ja drunter. Auch der hat ruckzuck 700 Megabyte voll. Also sollte man noch mal sagen, also so mit 4 Gigabyte oder sowas ist auch gerade bei so einem Mini-Ding, sollte man, also da tut man sich einen Gefallen, wenn man da wenigstens 8 oder vielleicht sogar 16 Gigabyte einbaut, wenn man schon einen schwachen Prozessor hat, dass dann nicht auch noch irgendwie das RAM zum Flaschenhals wird. Ja. Und vielleicht auch nochmal umgekehrt, also zu viel RAM macht den PC nicht zusätzlich schneller, sondern es muss halt mehr sein, als es maximal nutzt. Mhm. Ja, das ist auch manchmal. Also 32 Gigabyte würde ich ja vielleicht nicht reinrammen, aber ich finde das interessant, weil da gibt's viele Missverständnisse, was jetzt eigentlich die Systeme langsam macht. Ne? Und gerade Browsen oder auch, ich weiß nicht, ob du es ansprechen wolltest, aber man hat heute natürlich überall auch hochauflösendes Video. Man möchte ja auch bei YouTube und sowas gucken, auch auf jeden Fall in HD. Und wenn man einen 4K-Monitor hat, halt auch in 4K. Das können diese Dinger oft. Also die haben die entsprechenden Decoder in ihrem Grafikchip oder Grafikteil. Ist ja kein Chip, sondern ist alles auf einem Chip in dem integrierten Grafikprozessor mit drin. Das ist eigentlich kein Problem. Aber auch da wiederum ruckelt es natürlich eher, wenn das RAM schon voll ist und so.
Wenn ich da noch mal ganz kurz zwei Dinge sagen darf, was das 4K-Video angeht, das geht tatsächlich selbst, weil das eine dedizierte Hardware-Einheit ist. Also das ist, läuft quasi unabhängig vom Prozessor im Prozessor, wenn man das so umschreiben kann. Das geht tatsächlich, haben wir ausprobiert, auch mit dem Schwächsten der Mini-PCs, die wir getestet haben, weil da der Prozessor eigentlich gar nicht großartig eine Rolle spielt, solange der Codec unterstützt wird. Und das ist, je moderner die Prozessoren sind, ist die Wahrscheinlichkeit immer größer. Und bei YouTube, Netflix und so weiter, die benutzen, ich sag mal, Standard-Codecs, die werden von modernen Prozessoren auch unterstützt, sodass da auch selbst mit dem kleinen Celeron, über den Christoph eben so geschimpft hat, ein 4K-Video im Vollbild auf YouTube auch nicht das Problem war. Zum Celeron noch ganz kurz.
Bevor du dazu kommst, möchte ich auch noch mal einfach einen Hinweis geben. Es gab vor ein paar Ausgaben, ist schon ein bisschen eine Weile her, auch einen Artikel über aktuelle, moderne, integrierte Grafikprozessoren und da werden diese Sachen auch noch mal erklärt. Also wenn ihr, liebe ZuschauerInnen, das noch mal nachlesen wollt, dann guckt einfach in unser Archiv zu den integrierten Grafik. Genau. Ich pack das auch mal in die Shownotes. Genau.
Ja, und jetzt den Prozessorüberblick vielleicht auch noch gleich mit, den wir, glaube ich, in der 19 hatten. Da haben wir ja auch die aktuellen Prozessoren im Vergleich. Also das ist wichtig. Mhm. Da kann man noch mal reingucken. Ich habe so einen Auszug davon auch in den Artikel gemacht, die Prozessortypen. Aber wenn man die Performance-Balken mal so vergleichen will, da hatten wir auch erst vor kurzem einen Überblick.
Packen wir alles rein, aber Carsten, du wolltest noch einen zweiten Punkt ergänzen.
Genau, klein bisschen zur Ehrenrettung von dem Mini-PC für 200 Euro. Wir haben uns den ja nicht ohne Grund ausgesucht. Wir haben den nicht reingenommen, weil wir sagen wollten, na, wir brauchen einen, auf dem wir rumprügeln können, sondern wir hatten ein Notebook zuvor mit genau diesem Prozessor und da waren wir von der Performance eigentlich ganz angetan. Das war auch vor 2, 3, 4 Ausgaben ungefähr, das Acer Aspire One, glaube ich, hieß es. Und da hatten wir noch gedacht, oh, das war nämlich auch sehr günstig. Das war als ganzes Notebook unter 300 Euro. Also inklusive es sehr kleiner SSD und 4 Gigabyte, aber immerhin. Und da haben wir noch gedacht, ja, der ist ja gar nicht so schlecht. Den gucken wir uns auch mal im Mini-PC an. Aber da ist in der Konfiguration wohl irgendwie ein bisschen was schiefgegangen. Also selbst wenn der lange Zeit gar nichts zu tun hat, der Rechner, brauchte der so ungefähr 2,5 Watt. Also nicht der Rechner, sondern der Prozessor, das kann man mit bestimmten Tools auslesen. 2,5 Watt von 6 Watt, die er überhaupt nur verbrauchen darf im Maximum. Da bleibt natürlich nicht so viel, wenn er dann zusätzlich noch mehr tun muss. Also da scheint es wohl irgendein Abstimmungsproblemchen zu geben. Asus guckt sich das gerade noch mal an, soweit ich informiert bin. Und ja, vielleicht gibt's da noch einen Fix und dann wird das Gerät eventuell noch besser. Darüber halten wir euch dann natürlich auch auf dem Laufenden.
Super. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, und zwar, ihr hattet ja ein bisschen auf dem hier rumgeprügelt, auf diesem Mini-PC, aber interessanterweise auch auf den teuersten, nämlich der für 1.300 Euro. Und da hattet ihr gesagt, dass der auch nicht so flott war, obwohl er einen 8-Kern hat. Also das hat mich jetzt gewundert. Ne? Mhm. Das teuerste Gerät mit einem 8-Kern-Prozessor, und der wurde auch im gleichen Satz genannt als Schnecke, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja, da liegt es auch, also da liegt es sogar sehr eindeutig an der Konfiguration. Das ist vom Hersteller auch so beabsichtigt. Ich kann das ja nochmal ins Bild halten. Das war der, den ich vorhin im Vergleich mit der CD schon gezeigt habe. Das Gerät kommt aus dem Embedded-Bereich und deswegen kostet der auch so viel, weil der unter anderem auch für eine Umgebungstemperatur, ich glaube, bis 50 Grad statt der normalen 40 spezifiziert ist. Das kostet in dem Bereich halt alles mehr, deswegen ist der ein bisschen teurer. Und der kommt halt ab Werk mit der Einstellung, dass der Turbo von dem Prozessor abgeschaltet ist. Also moderne Prozessoren haben ja so eine Funktion, wenn einzelne Einheiten nicht ganz ausgelastet sind, aber es ist noch Rest an der TDP da, also an der erlaubten Leistungsaufnahme, dürfen die höher takten, als ihre Spezifikation eigentlich erlaubt, um nach Möglichkeit dann mehr Performance freizusetzen, so ganz kurz angerissen. Und dieser Turbo ist halt abgeschaltet, sodass diese ganzen 8 Kerne, die da auch natürlich drin sind, nur mit 1,7 Gigahertz liefen, was nicht so viel ist im Vergleich. Und wenn man das im BIOS aktiviert, was auch der Hersteller durchaus erlaubt, haben wir auch im Artikel erwähnt, dann steigt die Performance im Single-Threading zum Beispiel, wo dieser Turbo am meisten wirkt, um bis zu 92%. Und dann ist es natürlich auch keine ganz so lahme Schnecke mehr.
Gut, dann würde ich gerne zum Schluss noch mal kurz wissen, habt ihr irgendwie, also benutzt ihr selber Mini-PC bei euch?
Also ich bin durchs Homeoffice auf den Mini-PC gekommen. Ein Testgerät, was wir mal eingekauft haben, habe ich jetzt bei mir zu Hause. Nicht hinter Monitor festgeschraubt, war ich zu faul zu, steht da einfach so rum. Ja, das ist ein moderner Intel Quad-Core. Tiger Lake ist das Core i11000 oder nein, das ist ein 1135 oder 1165. Das reicht eigentlich für alles aus. Ich habe da, glaube ich, auch 16 GB RAM drin. Was mich bei dem Ding stört, ist, dass der, wenn er was zu tun hat, hört man den Lüfter kurz, also nicht aufheulen, ist jetzt zu viel gesagt, aber wenn man sehr konzentriert arbeitet, wäre er mir ehrlich gesagt ein bisschen zu laut. Könnte man natürlich auch noch durch Montage, ist vielleicht auch noch eine Idee, wenn er hinter dem Monitor hängt, kriegt man es natürlich nicht so mit, wie wenn der jetzt direkt vor einem auf dem Tisch steht. Ist also auch da ein Aspekt. Man sollte ihn dann aber ab und zu auch mal abstauben. Also wenn er dann sehr viel reinzieht, das kennen ja manche von den Notebooks mit was weiß ich, Katzenhaaren drin oder Flusen, die werden dann schon ordentlich laut. Also aber ansonsten funktioniert das wie gedacht. Also kann ich aus eigener Anschauung auch bestätigen, also für Büroarbeiten und auch wirklich mit sehr vielen Browser-Tabs offen, das stellt da kein Problem dar.
Ich habe so einen Nook mal, als ich damals beim Campusradio war, also liebe Grüße an Herz89, dort habe ich dann im Studio tatsächlich so einen Nook aufgestellt, weil der war zwar jetzt nicht passiv gekühlt, aber der war halt sehr leise. Normalerweise hat man den ja nicht gehört. Und dann konnten die ModeratorInnen halt während der Sendung, was weiß ich, mal kurz was nachgucken, das Wetter oder die Uhrzeit. Und was auch sehr lustig ist, ich habe da so dieses typische Windows-Hintergrundbild hingepackt und ein ein Linux Mint mit einem Theme von Windows XP. Und monatelang hat niemand gemerkt, dass das kein Windows-Rechner ist. Ja. Ja, schön. Okay, so meine Mini-PC-Anekdote. Ja. Habt ihr noch Tipps? Worauf sollten die Leute beim Kauf achten? Also vielleicht so einen, jetzt nicht die genauen Tipps oder Hintergründe stehen ja in den Artikeln, aber so wenn ihr so einen Tipp mitgeben könnt, wenn jetzt jemand sich für einen Mini-PC interessiert und einen kaufen möchte, was würdet ihr da mit auf den Weg geben?
Ein Tipp ist immer schwierig.
Oder zwei.
Nein, aber am wichtigsten ist bei Mini-PCs meiner Meinung nach, sich vorher drüber im Klaren zu sein, was man haben will. Da verwenden wir in den Artikeln ja auch immer relativ viele Zeilen drauf, zu erklären, für wen welche Art von Gerät sinnvoll ist. Also sozusagen seine eigene Bedarfsanalyse müsste man möglichst gut machen, weil da eben in manchen Fällen, wie zum Beispiel im Prozessor, was wir angesprochen haben, ist man festgelegt, sobald man gekauft hat und die 2 Wochen Rückgabefrist abgelaufen sind. Und wenn man dann merkt, oh, das reicht mir jetzt doch nicht, dann ist man doch irgendwie gekniffen in den meisten Fällen. Also im Zweifelsfall vielleicht auch, wenn man sagt, ich will das Ding jetzt 3, 4, 5 Jahre benutzen, vielleicht sogar eine Nummer größer kaufen, als man jetzt meint, dass man es unbedingt muss. Mit größer meine ich einfach einen schnelleren Prozessor oder
ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und mein Tipp wäre noch auf die maximale Lautstärke zu achten. Also, weil man hier ja auch keinen Kühler tauschen kann. Also, außer bei den wenigen, die wir da erwähnt haben. Und selbst da ist es fummelig, weil eben nur manche reinpassen. Und das zweite ist, aufs Netzteil achten. Also, manche lassen sich da blenden. Oh, ist der klein. Und dann liegt, also diese Netzteile sind teilweise wirklich fast so groß wie der ganze Mini-PC. Das muss auch noch irgendwo hin. Und ein Kabel nach unten und ein Kabel nach oben. Also, da sollte man auch nochmal drauf achten, wenn man es ganz besonders hübsch machen möchte. Es wird dann, ist aber bei Notebooks ganz genauso, es wird schnell eine fürchterliche Kabellage, wenn man noch eine Dockingstation hat oder so ein USB-C-Verteiler und noch einen Anschluss und hier noch einen und die Webcam und das Mikrofon und so weiter. Also das ist dann weniger schön als gedacht. Da muss man ein bisschen Hirnschmalz investieren.
Ja, vielen Dank für euch, dass ihr uns sozusagen mitgenommen habt in die Welt der Mini-PCs. Ich habe da auch bei den Artikeln auf jeden Fall nochmal einiges gelernt und kann die ans Herz legen. Also, wenn euch das interessiert, schaut rein in die CT21. Da ist der Titel Mini-PCs. Und ich finde es auch gerade so, was heute, wenn wir über Nachhaltigkeit reden oder so, finde ich das auf jeden Fall auch was Gutes, weil ich dann sagen kann, hey, ich habe hier diese Kiste so und selbst wenn ich die austauschen muss, ich kann sie ja vielleicht sogar mit dem RAM erweitern, aber ich kann den Monitor und Tastatur weiterverwenden. Ich muss nicht einen Akku anschaffen, den ich vielleicht gar nie benutze. Ne? Also das sind alles Sachen, die für mich auch für Mini-PC sprechen. Dann sind wir, glaube ich, auch mit der Sendung schon fast zu Ende. Es kommt, ich würde gleich noch ein bisschen Feedback von euch vorlesen, aber zuerst kommt noch mal unser Sponsor zu Wort.
Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de/kmu-beratung.
Letzte Woche ging es ja im Uplink unter anderem um das neue iPhone, aber auch um digitale Dia-Shows. Und da gab es auf YouTube einen Kommentar von Scheital100. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Und der oder die meinte halt, Peter hat ja da diese Präsentation, diese digitalen Dia-Shows vorgestellt. Und da sollte man erstmal überlegen, ob Freunde und Familie eine 2,5-Stunden-Präsentation des Urlaubs überhaupt sehen wollen. Denn das sei nicht unbedingt eine Frage der Qualität der Präsentation. Das ist ein guter Hinweis, das auch abzuchecken, bevor man sich zu viel Mühe macht. Aber trotzdem kann ja vielleicht eine gut gemachte Urlaubspräsentation dann doch faszinieren, die Verwandtschaft. Wenn ihr auch Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, dann schreibt uns gerne an uplink@ct.de oder kommentiert hier unter dem Video, macht das bei YouTube oder im Heise-Forum. Wir freuen uns auf euer Feedback und ansonsten schaut gerne auch bei CT3003 vorbei, dem nicht mehr ganz so neuen YouTube-Kanal, den wir jetzt haben. Da geht es diese Woche auch um Windows 11. Wie läuft das denn auf meinem PC und warum sind denn so viele CPUs inkompatibel? Und Windows 11 wird vermutlich auch Thema sein der nächsten Uplink-Folge. Da wollen wir mal nach den ersten Tagen Windows 11 schauen, wie sich in der Praxis bewährt. Das ist zumindest aktueller Planungsstand. Vielleicht kommt ja was anderes Aktuelles dazwischen. Und dann würde ich gerne noch mal meine Gäste verabschieden. Also Christoph, Carsten, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
Ja, danke. Sehr gerne. Auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, Und euch da draußen wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.